Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Das Viertelfinale bei der Snooker-WM steht fest. Gestern wurden die letzten Viertelfinalisten ermittelt. Heute beginnen die besten zwei Tage des Snooker-Jahres. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sheffield Shots hier von meinsportpodcast.de, von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei, Christian Oemeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Die vierte Session, beziehungsweise die beiden Sessions gestern, haben nicht ganz gehalten, was sie vorher versprochen haben. Ich hatte mir das ganz große Drama erhofft, aber wir haben es eigentlich nur bei Stuart Bingham und John Higgins gesehen.
Naja, gut, Kyron Wilson und Barry Hawkins haben auch noch relativ gutes Drama geliefert, auch mit einer recht guten letzten Session dann letztendlich. Es gab dann natürlich keinen Decider, falls du das jetzt
ja
mit dem Drama tatsächlich meinst. Das stimmt natürlich. Aber die Matches waren teilweise sehr, sehr spannend und vor allem, dass Kyron Wilson das gegen Barry Hawkins noch gedreht hat, nachdem Hawkins ja so furios in das Match gestartet war, zeigt einfach, wie toll diese langen Distanzen hier sind und was für einen Matchverlauf wir dann trotzdem noch erleben können. Und die Nervenstärke von Kyron Wilson in den letzten Frames war einfach phänomenal gut. Man muss so ein Match dann einfach, wenn er zum 11-11 ausgleicht, erstmal mit zwei Centuries beenden. So ein Achtelfinale hier gegen Barry Hawkins. Und der hat so toll gespielt und guckt jetzt trotzdem auf sein schlechtestes Weltmeisterschaftsergebnis seit 7 Jahren zurück. Und das will schon was heißen bei Barry Hawkins.
Er hat zum ersten Mal seit 2013 das Viertelfinale verpasst, Barry Hawkins, in einem Spiel, in dem in einem Best-of-25-Match die meisten Centuries ever gespielt worden sind, nämlich 9. Das war ein Match auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich habe es gesagt, ist vielleicht nicht das ganz große Drama mit dem Decider gewesen, aber Kyron Wilson hat ein Match gedreht, in dem er in der ersten Session quasi nur auf seinem Stuhl gesessen hat, weil Barry Hawkins dort 4 Centuries gespielt hatte und insgesamt eine Sternstunde abgeliefert hatte. Wilson hat dieses Match dann am Ende gewonnen und zwar, weil er geduldig geblieben ist, weil er sich seine Chancen selber gesucht hat und weil er am Ende in der dritten Session der bessere Spieler als Barry Hawkins war. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Absolut. Barry Hawkins hat es ja dann nach dem Match auch gesagt, er hat dieses Match nicht in der dritten Session verloren, sondern für ihn in der zweiten. Und genau so ist es. Das war die schwächste Session von Barry Hawkins und in der hat er seinen Vorsprung und seine Sicherheit so ein bisschen eingebüßt und Kyron Wilson hat es einfach geschafft, dran zu bleiben. Kurios ist, dass Hawkins sagt, er hat das in dieser Session verloren, weil er ja trotzdem mit 9-7, also mit einer Führung, trotzdem aus dieser Session rausgegangen ist. Aber er hat es einfach in der letzten Session nicht mehr geschafft, Kyron Wilson abzuschütteln. Der hatte dann einfach Blut geleckt und kam Frame um Frame heran, schaffte den Ausgleich zum 9-9. Barry Hawkins ging dank einer 64 wieder in Führung. Kyron Wilson schafft sofort wieder den Ausgleich mit einer 84. So ging es ins Mid-Session-Interval. Das Match komplett offen und Barry Hawkins wusste, er muss hier jetzt wieder richtig kämpfen. Und das ist einfach dann schwierig. Nochmal so, wenn du so einen riesen Vorsprung tatsächlich vermasselt hast, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, denn Kyron Wilson hat sich ja hier wirklich bravourös zurückgekämpft. Aber wenn du so einen großen Vorsprung hattest und den dann einbüßt, dann ist es schwierig, die Konzentration wieder so hoch zu kriegen, dass du dich hier voll ins Match wieder reinhängen kannst. Barry Hawkins ging dann mit einer 69 nach dem Mid-Session Interval wieder in Führung, aber Kyron Wilson war jetzt endgültig im Kämpfermodus angelangt und spielte dann hintereinander weg. Nachdem Hawkins 41 Punkte vorgelegt hat im 22. Frame, hintereinander weg, Breaks von 81, 125 und 132, jeweils aus der ersten Chance heraus, die sich ihm bot und Barry Hawkins lochte da keinen einzigen Ball mehr. Also das war eine fantastische Leistung von Kyron Wilson dann letztendlich, um dieses Match klar zu machen. Für ihn schon das vierte Mal, da glaube ich jetzt, dass er im Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft steht. Auch das zeigt, was für eine Entwicklung der gemacht hat. Und Kyron Wilson man sagt ja immer, der wird irgendwann mal Weltmeister werden. Ich glaube, allzu lange dauert das nicht mehr. Wenn der so die Matches tatsächlich dann auch noch drehen kann, dann ist das einfach eine bärenstarke Leistung. Und nachdem Barry Hawkins für die letzten 6-7 Jahre bei der Weltmeisterschaft für die konstantesten Leistungen gesorgt hat, nimmt ihm Karen Wilson jetzt vielleicht so ein bisschen den Rang dann weg. Da müssen wir die nächsten Jahre abwarten. Aber für ihn jetzt hintereinander weg, Viertelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und jetzt auch schon wieder Viertelfinale. Und dort wird sich ein David Gilbert, der zwar in Ordnung gespielt hat, aber sicherlich jetzt auch noch nicht überragend, der wird sich da warm anziehen müssen.
Wir hören mal rein, was Karen Wilson gestern zu meiner Frage gesagt hat, wie er die Geduld bewahrt hat, nachdem er ja mit 1-6 zurückgelegen hatte. Das hören wir jetzt.
After the first session yesterday, how did you prepare for the second session? Because it was a thunderstorm from Barry Hawkins. Were there any methods you did to just relax? Or?
No, not really. Like I say, I've worked very hard and it was frustrating that I couldn't let my form out, you know, on the TV table. But, you know, sometimes you just got to put things in perspective. And, you know, he played like Superman, like I say, in the first session. And you just got to sort of keep telling yourself that you just surely can't keep that up. And thankfully for me, he missed a couple. And, yeah, the roles reversed in a way.
And how do you keep that? But when you've someone's absolutely, you know, blitzing you in that first session, how do you keep the belief that, you know, is that just a bit of experience, sort of patience? What?
Yeah, I think the game with Higgins last year in the semi-finals held me in good stead for today. It felt very similar, you know, both very experienced sort of crucible campaignists. And, you know, when you get within touching distance, they sort of pull away again. And I felt like I could never get close. And it was the same with John last year. But I felt right up to the end with John that I could keep going. And I just tried to sort of adapt the same attitude in that match. And, you know, thankfully I managed to pip him towards the end.
Die Nachfrage kam übrigens von Hector Nunes, dem Snooker-Journalisten. Es war ganz interessant, dass er wirklich gesagt hat, ja, ich konnte ja gar nichts anderes machen. Und er sagte, er musste einsehen, dass Barry Hawkins in der ersten Session einfach der Bessere war und er musste sich peu à peu rankämpfen. Das ist Kampfgeist. Er hätte auch sofort in den Sack hauen können und sagen können, ja gut, das war's dann jetzt. Aber er hat sich in dieser zweiten Session rangespielt und die ist dann am Ende wirklich entscheidend gewesen. Wir hören dann jetzt auch nochmal rein, was Barry Hawkins gesagt hat zu dieser Session beziehungsweise zu seiner Performance.
I thought it was a big frame, you know, when I cleared up to win, to go 11-10. I thought it was a big frame and then I put out a great red, you know, to get in that first frame, I can't remember what frame it was, I had to go at 11-10, I put a great first red, and the balls were there nicely, and I probably should have made more of that opportunity. You know, I missed a red, missed a plant on 41, and all credit to Carl, and no, the balls weren't easy, and he cleared up from nowhere, and then potted the penultimate last red, he potted an amazing shot, really, and he cleared up well, and then I didn't see a ball then, you know, he finished off fantastic, but the session last night cost me, you know, the way I started, I felt great, and then last night, it disappeared. Bit like my season, really. That sums up my season. That match, you know, up 1 minute and then down the next. So, yeah, a bit disappointed. You know, he finished off fantastically in there.
Ganz interessant. Barry Hawkins sagt, es war ein Spiegelbild seiner Saison. Kann man, glaube ich, so unterschreiben, oder? Ganz stark angefangen, dann eher nachgelassen.
Ja, Barry Hawkins und die Saison, das passt ja immer nicht so ganz so gut. Er spielt ja oft bei der Weltmeisterschaft dann tatsächlich sein bestes Snooker, obwohl er vorher nicht ganz so überragend gespielt hat. Ganz übertrieben schlecht war die Saison jetzt nicht. Er hat ja immerhin das Finale beim Shanghai Masters erreicht, auch zwei Halbfinals bei Ranglistenturnieren, aber eben kein Finale bei Ranglistenturnieren und Siege schon erst recht nicht. Der letzte Turniersieg datiert jetzt auch schon aus dem Jahr 2017. Also Barry Hawkins ist einer der Underachiever aus den Top 16, würde ich mal sagen, immer konstant gut, um da mithalten zu können, aber eben der ganz große Wurf will ihm da zu selten gelingen. Und dann hat er natürlich recht, wenn er sagt, dass das ein Spiegelbild so ein bisschen, ich würde nicht nur sagen, seiner Saison, vielleicht auch seiner Karriere ist. Der ganz große Wurf, der fehlt bei Barry Hawkins eben immer noch und das ist sehr schade, wenn man dann einfach so eine Matches sieht oder auch so eine Session sieht, wie er sie hier im ersten Teil gegen Karen Wilson abgefeiert hat, dann weiß man einfach, was der kann und was für ein toller Snookerspieler der ist. Ein bisschen schade, aber da geht es ja einigen anderen Snookerspielern ganz ähnlich und Karen Wilson, der wird einfach froh sein, dass er hier tatsächlich wie auch immer noch durchgekommen ist und jetzt im Viertelfinale steht gegen, wie gesagt, David Gilbert, der gehöriges Portionchen drauflegen muss.
Karen Wilson, also der erste bzw. der Viertelfinalist gestern, der jetzt auf David Gilbert in einem Best-of-25-Match treffen wird. Eine weitere Partie, die gestern beendet worden war, gestern Nachmittag beendet worden war, das war die Partie zwischen Ali Carter und Zhu Yulong. Zhu Yulong hatte nach der zweiten Session mit 9-7 geführt. Nachdem er mit 7-6 schon zurückgelegen hatte, hatte er die letzten drei Frames gewonnen. Und alle haben sich gefragt, Mensch, wie ist es denn so über Nacht? Wie läuft es für Zhu Yulong? Kann er diese Form weiterbehalten? Und die klare Antwort ist, nein, er konnte es nicht. Ali Carter hat seine Erfahrung ausgenutzt und hat das Match am Ende mit den letzten 6 Frames mit 13-9 gewonnen. Es war eine starke Leistung von Ali Carter, aber man hat gesehen, der 21-jährige Zhu Yulong, der hat noch ein bisschen was zu lernen im Crucible Theater. Das ist nichts Schlimmes, da sind schon andere dran gescheitert, aber gestern war es relativ offensichtlich, auch wenn Zhu Yulong die Zukunft gehören wird.
Ja, leider die schwächste Session von Zhu Yulong bei dieser Weltmeisterschaft bisher. Und das ausgerechnet zum ungünstigsten Zeitpunkt gegen Ali Carter in der letzten Session. Das war im Grunde schon nach dem ersten Frame klar, in dem Zhu Yulong sehr gute Chancen hatte, sich diesen Frame zu holen. In kein wirklich höheres Break reinkam, sich trotzdem peu à peu so die Punkte zusammenarbeitete. Kurz vor den Farben dann aber zu viele Fehler einbaute und Ali Carter sich diesen Frame dann noch holte. Und nachdem dann mit Breaks von 72, nochmal 72 und 55 auch die nächsten drei Frames an Carter gingen und der aus dem 7-9 Rückstand eine 11-9 Führung gemacht hatte, war dann das Match im Grunde auch endgültig gelaufen. Also ich glaube, da hat Zhu Yulong im Mid-Session-Interval auch selber nicht mehr wirklich dran geglaubt, dass er hier noch gewinnen kann. Die nächsten zwei Frames waren dann wieder umkämpfter. Aber Ali Carter war immer der mehr aus den Chancen machte und sich relativ schnell dann einen hohen Vorsprung ausarbeiten konnte. Im letzten Frame dann vielleicht auch noch so ein Spiegelbild der Session für Zhu Yulong. Carter baut sich einen Vorsprung auf, kann den zunächst noch nicht klar machen und Zhu Yulong macht sich eigentlich zu einer tollen Clearance auf, locht fantastische Bälle zwischenzeitlich und verstellt sich dann von der letzten pinken auf die letzte schwarze, so dass er die ganz schwer versuchen muss, in die Ecktasche zu schneiden. Das misslingt und so verschießt er den Frameball, um damit eventuell noch mal ein bisschen ranzukommen. Und Ali Carter sagt danke, locht den Matchball und gewinnt die Session damit glatt mit 6-0. Also das war dann ein bisschen schnell am Ende und für Ali Carter sicherlich ein dankbarer Sieg in der letzten Session. Denn so überragend hat er jetzt nicht gespielt. Das wird ein sehr offenes Viertelfinale zwischen ihm und Gary Wilson. Für beide Spieler damit natürlich auch eine Riesengelegenheit, hier ins WM-Halbfinale einzuziehen. Für Ali Carter wäre es nicht das erste, aber für Gary Wilson wäre es das erste WM-Halbfinale und das wäre ja noch eine Riesengeschichte. Also für mich das offenste Match vielleicht im Viertelfinale.
Zhu Yulong hat hinterher in der Pressekonferenz zugegeben, dass er sehr nervös war, dass er ganz, ganz schlecht geschlafen habe und dass er überhaupt nicht mehr zu seiner Form gefunden habe. Das hat man gesehen, dass er nicht gut geschlafen hat, das hatte man nicht gesehen. Und dass er nervös war, das konnte man ihm wohl auch ansehen. Auf jeden Fall, Zhu Yulong hat hier so ein bisschen Lehrgeld in der letzten Session bezahlen müssen. Ali Carter setzt sich durch und Ali Carter ist halt ein sehr, sehr erfahrener Veteran im Crucible Theater und deswegen hat er gestern all seine Erfahrungen ausgespielt, ist ins Viertelfinale eingezogen und trifft dort jetzt, das hat Christian gerade gesagt, auf Gary Wilson. Zwei Viertelfinalisten wurden gestern Abend noch ermittelt. Das eine war das Match von John Higgins gegen Stuart Bingham. John Higgins, über den wir viel schon gesprochen hatten in dieser Saison, der unter Motivationsproblemen litt, der gesagt hat, vielleicht höre ich ganz auf mit dem Snooker, hat sich in den 3 Wochen vor der WM mit Anthony McGill und Stephen Maguire vorbereitet. Und das scheint Wunder gewirkt zu haben, weil gestern konnte er gegen Stuart Bingham ein sehr anstrengendes, ein sehr zähes Match mit 13-11 gewinnen und konnte in seiner letzten Session, konnte er dann nochmal zeigen, was ihn in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten im Crucible immer so ausgezeichnet hat, dass er dieses Allround-Spiel hatte, dass er, wenn er an den Ball kommt, dass er auch mal hoch punkten kann und dass er am Ende Nervenstärke zeigen kann und diese Dinger durchziehen kann. Er gewinnt gegen Stuart Bingham mit 13-11 und zieht ins Viertelfinale ein. Und das war vor dieser WM nicht unbedingt zu erwarten, weil wir haben darüber gesprochen, er war nicht in der besten Laune, beziehungsweise er war nicht in der besten Stimmung in den letzten Monaten.
Ja, und ich glaube, Stuart Bingham wird heute früh auch aufstehen und sich fragen, wie zur Hölle er dieses Match eigentlich verlieren kann. Denn John Higgins hat keine bravouröse, keine brillante Leistung abgeliefert. Er musste einfach zwischenzeitlich auf die Fehler von Stuart Bingham warten, die dann sicher auch irgendwann kamen und einfach ein paar seiner tollen Clearances ab liefern und dann gewinnt er dieses Match hier sogar am Ende relativ locker, also naja, locker jetzt vielleicht nicht, aber am Ende sogar etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen sicherer, als man es vielleicht erwartet hatte, aber ich hatte vor allem auch in der letzten Session nie so wirklich das Gefühl, dass Stuart Bingham dieses Match noch drehen kann. 8-8, damit ging es in die letzte Session. Der erste Frame ging mit einer 97 an Higgins, der zweite ging an Bingham und der hatte dann auch jeweils in den nächsten zwei Frames die erste Möglichkeit, um Punkte zu machen, legte jeweils eine 51 bzw. eine 67 vor. Das reichte nicht zum Framegewinn und in beiden Frames schnappte sich John Higgins mit einer seiner berühmten Clearances diese Frames noch und holte sie sich in die eigene Tasche. Breaks von 76 und 50 waren das. Nach der Pause bekam Bingham dann, ohne wirklich ein höheres Break zu spielen, nochmal die Möglichkeit ranzukommen, schaffte den Ausgleich zum 11-11. Aber trotzdem hatte man immer das Gefühl, dass John Higgins hier tatsächlich dann doch der dominierende Mann, vor allem auch der taktisch dominierende Mann am Tisch war, gewann den 23. Frame und holte sich dann im 24. nach einer missglückten Fünffachkombination von Stuart Bingham mit einer 63 dann auch letztlich die benötigten Punkte zum Sieg, auch wenn Stuart Bingham dann nochmal kurz rankam und ein bisschen kämpfte, aber das Match war nach der 63 im Grunde gelaufen und Stuart Bingham verpasst hier meiner Meinung nach eine Riesengelegenheit, eine für ihn wirklich herausragende Saison mit einem etwas besseren Ergebnis bei der Weltmeisterschaft zu krönen. Also der war hier für mich eigentlich mehr als nur ein Außenseiter und vor allem so ein kleiner Mini-Favorit auf den WM-Titel. Und ich hätte mir gewünscht, dass es tatsächlich zum Duell mit Neil Robertson kommt. Jetzt wird John Higgins gegen Neil Robertson spielen. Und das ist vielleicht das Schlechteste, was Neil Robertson hätte passieren können. Denn er trifft damit auf einen Spieler, wo er nicht genau weiß, wie der am Tisch steht. Weil wir haben es schon erwähnt, John Higgins mit Motivationsproblemen, mit Formschwankungen. Aber bei der Weltmeisterschaft irgendwie zieht der nochmal alles aus sich raus, was er in sich findet. Also kämpft sich hier durch jedes Match durch, gewinnt gegen Mark Davis unerwartet, gewinnt gegen Stuart Bingham unerwartet. Und ja, wer weiß, gegen Neil Robertson hat er sicherlich dann deutlich weniger Druck als der Australier, der jetzt natürlich der absolute Top-Favorit ist auf den WM-Titel. Und das wird, glaube ich, etwas ausgeglichener, als wir es von vornherein erwarten können. Es sei denn natürlich, John Higgins bricht ein, was wir auch jederzeit erwarten dürfen nach dem Saisonverlauf. Also das ist unheimlich schwierig zu prognostizieren. Und wenn mich vor der WM einer gefragt hätte, wer aus dem 92er-Kreis das WM-Viertelfinale erreicht, ob John Higgins, Ronnie O'Sullivan oder Mark Williams, hätte ich mit Sicherheit nicht darauf getippt, dass ausgerechnet John Higgins sein wird.
Hätte ich auch nicht gedacht. Und John Higgins zeigt mal wieder, dass auf ihn doch noch oder mit ihm doch noch zu rechnen ist. Er hat dieses Viertelfinale erreicht, hat hinterher eine sehr emotionale Pressekonferenz gegeben. Er wurde natürlich nach den Motivationsproblemen gefragt und da hat er gesagt, ja, die hatte er, aber diese 3 Wochen Arbeit mit Anthony McGill und Stephen Maguire haben ihm geholfen. Er sei mit neuer Frische zurückgekommen, mit neuer Lust zurückgekommen und er hat dann auch gesagt, was gibt es Schöneres für einen Snookerspieler wie mich, dieses Late-Night-Drama zu haben, hier vor vollem Haus, die Wand war oben, die Zuschauer waren alle da, diese Momente muss ich halt genießen, solange ich sie noch habe und das habe ich genossen und er wirkte gestern wirklich sehr gelöst nach diesem Match gegen Stuart Bingham. Und Stuart Bingham, du hast es eben gesagt, diese Fünffachkombination im letzten Frame. Ich habe ihn nochmal gefragt, ob er diesen Stoß bereut hat, weil dadurch hatte er dann John Higgins einen relativ offenen Tisch überlassen und das hat er darauf geantwortet.
Yeah, I had my opportunities the first 4 frames tonight. I probably could have won all of them. When you're 50 up and you leave John a chance, there's probably no worse player to leave a chance like that. And he punished me, so yeah, I missed an easy black. I was 67 up in the whatever frame it was, and we end up pinching it, and that hurts. Even though I got back into it, got some good balls, made a couple of good breaks, but just may probably say missed my chances.
Just one small part of the game, but do you regret the 5-ball plant in the last frame?
No, I done a 2-ball plant in the semis last year, and it won me. It got me to the final, so you live by the sword, you die by the sword. Mm-hmm. So if I didn't take it, I think it might have been left on for John, so I see my chance, and so it goes in, I'll make 60 odd or whatever, but say it the way it goes sometimes.
Ich fand es ganz nett, dass er gesagt hat, hier, ich bereue es nicht. Letztes Jahr hat mich eine Zweierkombination ins Finale gebracht und wenn ich sie nicht gemacht hätte, hätte sie vielleicht John Higgins gemacht. Hat dann gesagt, gut, das muss ich riskieren. Manchmal muss man ganz schön große Dinge riskieren, um vielleicht zu gewinnen. Hier hat er verloren.
Ja, natürlich. Es ist, wenn der Ball reingeht, spielt er vielleicht das frame-entscheidende Break und es geht hier in den Decider. So fragt man sich natürlich, was wäre, wenn er da einfach eine Safety gespielt hätte und noch ein bisschen abgewartet hätte. Ist jetzt halt letztendlich Spekulation. Stuart Bingham hat sich diesen Ball zugetraut, hat ihn in dieser Situation als den richtigen Ball empfunden. Und ja, dann muss man das auch so akzeptieren. John Higgins hat letztendlich Danke gesagt und war meiner Meinung nach aber auch dann auch der verdiente Sieger. Und selbst wenn diese Fünffachkombination reingegangen wäre, so wie Stuart Bingham gestern Abend gespielt hat, wäre das auch nicht klar gewesen, ob er daraus tatsächlich ein frame-entscheidendes Break gemacht hätte. Insofern haben wir jetzt einfach das Ergebnis. John Higgins ist weiter, Stuart Bingham ist raus und ja, das müssen wir akzeptieren und freuen uns jetzt auf ein tolles, hoffentlich tolles Viertelfinale zwischen John Higgins und Nate Robertson.
Und Judd Trump trifft auf John Higgins Trainingspartner auf Stephen Maguire. Judd Trump hat gestern gegen Ding Junhui die letzten 6 Frames gewonnen. 7-9 lag er vor dieser Session zurück. Am Ende steht es 13-9 für Judd Trump, der eigentlich sehr gut reingekommen war in dieses Match, mit 5-1 in Führung gegangen war. Doch Ding Junhui konnte zurückschlagen. Gestern in der Session hatte Judd Trump aber Ding Junhui quasi gar nicht mehr den Tisch überlassen. Das war eine bärenstarke Leistung von Trump gestern. Mit 13-9 gewinnt er und er hat sich so ein bisschen die Co-Favoritenrolle auf den WM-Titel zurückerobert.
Ja, Judd Trump muss in der unteren Hälfte jetzt bei Gegnern wie Gary Wilson, Ali Carter, Stephen Maguire, die mit Verlaub natürlich tolle Spieler sind, aber natürlich den WM-Titel jetzt nicht unbedingt auf dem Konto haben, muss der Favorit sein in dieser unteren Hälfte. Und ich fand es ganz interessant, dass Judd Trump eine gute Selbsterkenntnis hatte und nach dem Match gestern sagte, bis zu dieser dritten Session war ich hier einer der schlechtesten Spieler bei dieser Weltmeisterschaft. Und würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen, das war durchaus in Ordnung, aber er hat natürlich nicht so gut gespielt und gestern Abend dann tatsächlich die beste Session abgeliefert, die er bisher bei dieser WM gezeigt hat. Bei Ding Junhui lief nicht viel zusammen, kam kaum in vernünftige Breaks rein und wenn es dann mal mit einem etwas besseren Break klappte, was dann in diesem Fall 30 bis 40 Punkte heißt, dann hat ihm Judd Trump trotzdem den Frame auf die Farben dann noch weggenommen. Etwas, was ihm ja in der ersten und vor allem dann auch in der zweiten Session nicht unbedingt gelungen war. Dazu dann auch das Breakbuilding, was bei Judd Trump wieder besser funktioniert hat. 93, 79, 54 und auch eine 103. Interessanterweise das einzige Century in diesem Match. Da hatten wir, glaube ich, vor dieser Ansetzung Ding Junhui gegen Judd Trump etwas mehr erwartet als nur ein einziges Century. Aber das war alles in allem vollkommen in Ordnung. Der letzte Frame dann auch relativ sicher gewonnen, nachdem Ding Junhui zwar eine gute Chance bekam nochmal, nach 41 Punkten sich aber verstellte und dann aussteigen musste, er snookerte sich dann im Prinzip selber auf Gelb und musste dadurch das Break beenden. Judd Trump bekam die Möglichkeit, Gelb bis Braun zu lochen und lochte dann auch Blau, um den Frame endgültig klar zu machen. Und dann kam auch die geballte Faust von Trump. Also dem hat das viel bedeutet, dass er sich hier durchgesetzt hat. Und er hatte, glaube ich, eine Menge Druck nach diesem 7-9 nach der zweiten Session hier tatsächlich noch zurückzukommen. Und ja, für Ding Junhui heißt dann ein weiteres Jahr warten mit dem WM-Titel. So langsam wird es da ein bisschen eng. Der Druck wird nicht geringer werden auf Ding Junhui. Und ich glaube, so langsam werden die Stimmen immer größer werden, die sich fragen, ob Ding Junhui denn jemals überhaupt Weltmeister wird. Im Moment, muss ich sagen, sieht es nicht danach aus.
Apropos Judd Trump, du hast gesagt, er sei einer der schlechtesten Spieler gewesen. Wir hören mal den O-Ton, weil er sagt, er sei der schlechteste Spieler gewesen. Das hören wir jetzt.
Yeah, I knew I had to play well. It's sort of probably been the worst player in the whole tournament so far. So I knew I had to really raise my game. And I practiced hard after yesterday's session and today, so I was prepared to go out there and fight for every point tonight, and just sort of went out with the mentality that I wasn't prepared to lose. So very happy with how I dug in and how I performed tonight. Yeah, I played terrible, and I should have been 6-1 up, and obviously I let that slip, and Ding was in command at 9-7 and probably think if I played anything like I did in the first two sessions, it was game over. So I'm very pleased to sort of been able to produce the goods under pressure in both games.
Der schlechteste Spieler, das ist vielleicht gestern ein bisschen im Affekt gefallen, diese Formulierung. Das war er sicherlich nicht, aber er war nicht zufrieden mit seiner Leistung und er hat trotzdem hier das ganze Ruder umgedreht. Er ist jetzt der Favorit gegen Stephen Maguire und wir können sagen, wie gesagt, er ist der Co-Favorit auf den WM-Titel und vielleicht erleben wir ja das Finale Neil Robertson gegen Judd Trump. Das wäre sowas wie ein Traumfinale, oder?
Das ist nach aktuellem Stand das vielleicht, ich würde nicht sagen realistischste, aber es wäre das logische Finale. Es wäre natürlich auch ein absolutes Traummatch zwischen zwei Spielern, die in dieser Saison ihre, ja, wenn nicht die beste Saison ihrer Karriere jeweils abgeliefert haben. Also das wäre schon ein starkes Finale und vor allem auch ein starkes Spiegelbild dieser Saison. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich kommt es wieder anders, als wir es im Moment erwarten. Diese Weltmeisterschaft hat ja schon die eine oder andere Überraschung geboten. Aber egal, wer jetzt Weltmeister wird, er wird es verdient haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja inzwischen auch ziemlich hoch, dass wir tatsächlich einen erstmaligen Weltmeister erleben werden. Denn im Viertelfinale sind nur noch zwei Spieler, die schon mal Weltmeister waren. Und die treffen auch aufeinander mit John Higgins und Neil Robertson. Das heißt, im Halbfinale werden wir nur einen einzigen Spieler haben, der den WM-Titel schon mal innehatte. Insofern können wir uns da vielleicht schon darauf freuen, dass nicht mal 6 Tagen ein neuer Spieler den WM-Pokal in Händen halten wird. Und ob das Judd Trump sein wird oder ob das vielleicht ein Kyron Wilson sein wird, das werden wir dann sehen. Aber bisher kann man, glaube ich, nur festhalten, die WM macht Spaß und bietet gute Snooker. Und so soll es ja dann letztendlich auch sein.
Ja, absolut. Die WM hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war mein letzter Tag hier in Sheffield. Ich werde jetzt nach Hause fahren und ab morgen werden wir natürlich die Viertelfinals dann weiter besprechen hier bei den Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Andreas Thies und Christian Oemeke sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.